Ganz schön Familie, der Psychologie-Podcast mit Dr. Dagmar Bärwanger. Wie reden wir eigentlich miteinander und was genau sagt das über uns aus? Die gute Nachricht, wir haben es selbst in der Hand. Deine Einladung zum Perspektivenwechsel. Heute im Gespräch mit der systemischen Therapeutin und Kommunikationstrainerin Sandra Weinmann. Ich bin Caroline Niehus, herzlich willkommen. Hallo Dagmar.
Hallo Caroline.
Um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, wir haben uns ja heute ein Thema vorgenommen, ein Riesenthema, mit dem wir alle täglich zu tun haben, nämlich mit Kommunikation. Kommunikation ist natürlich ein großer Teil unseres Lebens, unserer Beziehungen und sie birgt jede Menge Potenzial für Konflikte, denn wir kommunizieren alle irgendwie unterschiedlich und manchmal aneinander vorbei. Und gerade in diesen Zeiten merke ich immer wieder, dass genau das zum Problem werden kann, zum besonderen Problem. Also die Wut, die Aggression, die kurze Zündschnur, nenne ich es jetzt mal, die schlägt einem öfter mal entgegen. Ich finde vor allem gerade in den sozialen Medien, aber auch im direkten Kontakt. Du hattest doch da auch neulich so eine unangenehme Begegnung, von der du mir erzählt hast, Dagmar.
Oh ja, da haben wir uns ja kurz danach gesprochen. Ja, eine Begegnung, die mich dazu angehalten hat, mal zu reflektieren, zu überlegen, sag mal, wie reden denn wir eigentlich miteinander und wie schnell eskaliert es denn eigentlich? Also das war nicht ganz was Triviales. Ich habe mich des Morgens zum Bäcker geschleppt, weil hier mein Kaffeeautomat kaputt war. Also mir fehlte schon mal in der Früh die somatische Beschönigung, wie wir so schön sagen, nämlich mein Kaffee, dass es mir besser geht. Und ich stehe da brav in der Schlange mit meiner Maske und werde wirklich hysterisch angekeift. Man soll ja nicht werten, aber in dem Fall würde ich es genauso beschreiben wollen, weil ich meine Maske, ich bin Brillenträgerin, mal eine Millisekunde gefühlt nach unten gerückt habe, damit die Brille nicht mehr beschlägt, wurde ich wirklich angekeift. Maske auf! Es war eigentlich dann ganz spannend, was bei mir passiert ist, nämlich mein Reptilienhirn war sofort bei der Sache und hat gerufen, Angriff. Ja, wir haben ja also, wenn wir in die Ecke gedrängt werden, eigentlich nur zwei Verhaltensstrategien, Angriff oder Flucht. In dem Fall war Angriff, was ich dann so impulskontrollgestört bin, ich nicht gemacht habe. Aber ich habe gemerkt, ich ärgere mich total und würde am liebsten jetzt hier zurückkeifen. Und irgendwie habe ich das nicht gemacht, bin mit diesem Ärger aber nach Hause gegangen. Ärger heißt biochemische Vorgänge im Körper, Cortisolwert ist oben. Ich war also gereizt den ganzen Tag, das trägt man mit sich rum und irgendwann trifft man jemanden, wo man das Paket dann auch abgeben darf und diesen Rucksack in die Hand und diese Eskalationskette geht weiter. An der Stelle dachte ich, wäre es doch mal spannend, dass wir auch den Podcast nutzen, was wir heute auch machen, um sich zu überlegen, ja, wie kann ich denn deeskalieren? Was kann ich denn dazu beitragen, dass ich mich nicht ärgere? Das ist ja auch ein aktiver Vorgang. Wie kann ich anders kommunizieren oder zumindest drüber nachdenken, wie man kommunizieren kann? Was ist auf Beziehungsebene? Was läuft auf Emotionsebene? Was wird hier wirklich transportiert? Um bei dem Beispiel zu bleiben, die Message war ja möglicherweise, ich habe Angst vor Ansteckung. Bitte setz deine Maske richtig auf. Also mir fällt, das ist nur ein Beispiel und vielleicht geht's dir ähnlich auf, dass in meinem Freundes-, Bekanntenkreis, aber auch in der Arbeit der Ton wirklich schärfer wird und die Art zu kommunizieren wirklich eine andere. Und wir haben uns ja heute die Expertin dazu eingeladen, eine liebe Kollegin von mir, die Sandra Weinmann, die von Berufswegen schwerpunktmäßig genau damit auseinandersetzt, wie reden wir miteinander, die auch Tausendsassa ist und unterschiedliche Angebote vielleicht machen kann, da mal innezuhalten und neue Wege der Kommunikation zu finden. Hallo Sandra, es freut mich sehr, dass du heute da bist.
Hallo die Damen.
Hallo. Also ich muss sagen, ich habe schon jetzt sehr gestaunt, wie reflektiert die Dagmar von ihrem Erlebnis erzählt hat. Also das ist natürlich so typisch Psychologin.
Würde ich jetzt erstmal nicht sagen. Also die liebe Dagmar hatte jetzt natürlich auch einige Tage Zeit, das sacken zu lassen. Das heißt, in ihrer zwischenzeitlichen Vorgehensweise hat sie, wenn ich sie richtig verstanden habe, sämtliche Reflexionsfilter drüber gelegt. Am Anfang vielleicht noch die grauen und jetzt, passend zu ihrem heutigen Pullover, eher die farbfrohen Filter. Und dann kommt eine wirklich gemäßigtere Sicht auf die Dinge raus, weil... Das mag jetzt für die Zuhörer oder für uns alle ein bisschen unbequem sein, aber sind wir doch mal ein bisschen provokativ ehrlich. Die Frau hat der Dagmar ja erstmal nichts getan. Sie hat einfach nur vielleicht nicht in wünschenswerter Weise für den Moment ihrem Bedürfnis Ausdruck gegeben auf eine Art und Weise, die die Dagmar nicht gut annehmen konnte. Es kommt irgendein Reiz, der ist für uns alle völlig unterschiedlich, und dann erfolgt eine Reaktion. Da ist erstmal ein Gefühl, was wir wahrnehmen. Hitze, Wärme, Wallung. Also ich an deiner Stelle, ich würde wahrscheinlich auch erstmal Wallung empfinden. Und dann ist aber die Frage, was fange ich mit der Wallung an? Und da ist mein erster Tipp, erstmal nichts außer atmen, wenn man es denn schafft. Mindestens bis 3, besser noch bis 10 zählen. Das ist die erste Reaktion, die man sich erüben kann und die man aber auch nicht immer in der Hand hat.
Das ist ja dieses schöne Zitat von Viktor Frankl, der sagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt der Raum der Freiheit. Das heißt also, der erste Tipp ist einfach mal zu entschleunigen und nicht sofort in den Tunnel einzubiegen, sondern mal kurz diesen Moment zu dehnen und zu sich selber zu finden.
Ja, und übrigens dafür bieten sich Kinder hervorragend an, das zu üben. Ein Tipp, den ich bekommen habe, um das mal auszuhalten und zu testen, ist, wir kennen das doch alle, oder? Der Nachwuchs kommt nach Hause und es passt irgendwas nicht. Zum Beispiel das Essen. Lieblingsthema Essen. Mama, was hast denn du da wieder gekocht? Und dann können wir üben. 1, 2, 3. Wem's hilft, mal kurz die Nägel betrachten und sich zu überlegen, boah, die könnte ich auch mal wieder feilen. Aber auf keinen Fall was zu sagen. Und nach diesen 10 Sekunden zu überlegen oder zu gucken, wie geht's mir damit? Und dann habe ich möglicherweise oder meistens tatsächlich wieder die Schaltung zum Hirn frei. Und dann habe ich die Freiheit zu reagieren, zu sagen, so lasse ich nicht mit mir reden. Oder, ja, was weiß ich. Ich gebe eine Antwort. Ich habe halt Vollkornnudeln gekocht, war mir danach, Punkt. Genau.
Klingt wahnsinnig schwierig. Ich versuche es auch so ein bisschen auf die sozialen Medien noch zu übertragen, weil ich finde, da ist eben auch so, ist ja nochmal eine andere Art von Kommunikation, weil die schriftlich stattfindet. Aber man könnte vielleicht auch da ganz gut üben, weil man sitzt ja nur vorm Computer und man kann sich kurz zurücklehnen. Und bevor man anfängt zu tippen, gibt es ja eigentlich diesen Moment, in dem man auch natürlicherweise atmet.
Atmen machen wir ja sowieso. Ich weiß, das Thema Achtsamkeit ist schon ein bisschen abgelutscht. Im Endeffekt geht es aber auch darum, die Aufmerksamkeit aufs Atmen zu lenken tatsächlich, auch in so einer Situation. Aber das ist natürlich nur einer von vielen Möglichkeiten. Der passt jetzt nicht für jeden. Für mich ist es zugegebenerweise auch immer ein bisschen herausfordernd, egal wie viel ich trainiere und egal was für ein Experte, Anführungszeichen, ich darin bin, auch das muss ich immer wieder üben. Und da ist es schön, wenn man auch ein paar andere Strategien hat.
Nun ist ja dieses Innehalten das eine. Das andere ist, dass man tatsächlich, so zumindest die Kür, zu einem Weg findet, anders, ja vielleicht gewaltfrei zu kommunizieren. Diese gewaltfreie Kommunikation, auch ein Thema, das teilweise abgelutscht will ich nicht sagen, aber sehr häufig gebraucht ist, ist ja nicht nur eine Methode, sondern mehr eine Haltung, wie ich generell durchs Leben gehe. Kannst du das vielleicht mal erklären, Sandra, was damit gemeint ist?
Also unterm Strich würde ich sagen, es ist die Haltung, ich bin okay, du bist okay. Ich bin wichtig, du bist wichtig. Und die Haltung, was Haltung von einer Methode zu unterscheidet, ist ja, ich bin wirklich der Überzeugung, dass es so ist.
Nun merkt man das, wenn man zurzeit in Diskussionen reingezogen wird, nicht wirklich allerorts, dass es gerade so ist. Die Menschen gehen, so zumindest meine Beobachtung, im Moment irrsinnig steil. Was ist da los?
Also wenn ich jetzt mal eine Hypothese äußern würde, du hattest das ja auch schon angedeutet, ist es tatsächlich, es geht, glaube ich, uns allen um Transparenz. Die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit der Dinge, die uns umgeben, gerade jetzt im Bereich Corona, die sind nicht so gegeben, wie wir sie bräuchten. Ich persönlich bin der Meinung, da wäre in einem Unternehmen, würde ich sagen, Überkommunikation wäre jetzt wünschenswert und nicht dieses häppchenweise so ein paar Krümel streuen und die als Grundlage nehmen, Maßnahmen zu verargumentieren. Ich glaube, darum geht es, um Transparenz und auch um das Thema Sicherheit tatsächlich. Ich glaube, viele fühlen sich gerade bedroht und ihre Art und Weise, dem Ausdruck zu verleihen, ist dann sowas Pumpiges, ist dann aus dieser Not heraus, aus dieser Reizsituation heraus zu einer Reaktion gezwungen zu sein oder diese dann nicht mal bewusst gewählt zu haben, sondern einfach rauszuschmeißen und den anderen damit echt ein bisschen vor den Schienbein zu treten. Ja.
Bei der gewaltfreien Kommunikation ist es ja auch wichtig, dass man genau diesen Punkt mit einbezieht. Also woher kommt das eigentlich, dass der andere sich so verhält? Und weil Dagmar auch eben sagt, wir wollen ja zu einem Weg finden, vielleicht eine bessere, friedvollere Kommunikation anzustreben, in der eben auf Augenhöhe kommuniziert wird und mit gleichen Werten oder zumindest mit Gleichwertigkeit. Wie kommt man dahin, den anderen zu verstehen, das Bedürfnis zu verstehen, was der vielleicht hatte in dem Moment, die Ausgangssituation, die derjenige vielleicht hatte? Also ist das mit guter Erziehung einfach getan, dass man sich überlegt, na ja, also eigentlich kann ich davon ausgehen, der hat sich bestimmt nur schlecht benommen, weil, oder muss man da anders dran arbeiten, dieses Bedürfnis zu erkennen?
Das war jetzt sozusagen eine zweiteilige Frage. Ich guck mal, was gerade in mir lebendig ist und in mir ist lebendig. Dieses nur gute Erziehung hilft uns tatsächlich nicht weiter. Ich will mal behaupten, aus eigener Geschichte, ich bin wirklich gut erzogen worden. Und zur guten Erziehung gehörte dazu, dass was mir wichtig ist, dem gar nicht so Ausdruck zu verleihen. Das heißt, ich habe den anderen Vorrang gelassen, gefühlt jahrelang, bis ich das so aufgestaut hatte, dass ein klitzekleiner Auslöser gereicht hat und ich bin den Frust von gefühlt Jahrzehnten losgeworden. Ich kann nur sagen, armes Gegenüber in dem Moment da. Also von daher, nein, gute Erziehung allein reicht nicht. Jetzt ist aber die Frage natürlich, ja, wie kann ich mich denn überhaupt in eine Haltung, in eine Lage versetzen, dem anderen wirklich zuhören zu wollen? So seltsam, komisch oder sogar unverschämt, wie auch immer, der sich gerade aufführt. Und da helfen mir persönlich mentale Bilder weiter, tatsächlich. Eine Metapher, die mir in diesem Zusammenhang eingefallen ist, ist, wir stehen alle unter einem Sternenhimmel. Und der Sternenhimmel ist und repräsentiert das ganze Wissen dieser Welt. Und wir wissen alle, Sterne sind ja unzählig viel und groß und klein, deutlich sichtbar, nicht so sichtbar. Und ich aus meiner jetzigen Position kann ganz andere Sterne sehen als ein Mensch, der gerade von mir aus in Südafrika steht. Das heißt, die Wahrnehmung, die Sterne, die ich überhaupt nur sehen und aufnehmen kann, diese Menge meines Wissens ist ja auch begrenzt. Auch meines Wissens ist begrenzt. Und dem Gegenüber geht es genauso. Das heißt, was der mir in dem Moment anbietet, sind seine Sterne. Ja, leuchten vielleicht nicht so, sind jetzt auch nicht so groß wie meine, die ich gerne bräuchte oder die ich jetzt gerne hätte. Aber nichtsdestotrotz hat er auch so seine Sterne. Und das stimmt mich persönlich schon mal gnädiger im Umgang mit dem Gegenüber. Und dann bin ich nicht immer, um Gottes Willen, aber mehr als früher in der Lage, eine gewisse Dankbarkeit zu empfinden, dass der auf eine tragische Art und Weise vielleicht das mit mir teilt, was ihm wichtig ist.
Das heißt, auf die Erziehung runtergebrochen, Kinder dazu auffordern, viel zu teilen. Nicht die Kontenance zu haben, sondern das auch rauszulassen. Und neugierig zu sein, was da für eine Geschichte dahinter steckt.
Genau, genau. Und meine Erfahrung mit Kindern, allen voran natürlich mit meinen eigenen, ist, dass die ziemlich genau benennen können, was ist. Da ist oft erst ein Gefühl, Freude beispielsweise, um mit den einfachen Dingen anzufangen. Bei Freude fällt es uns viel, viel leichter nachzufragen, was denn da dahinter ist für eine Geschichte. Bei Wut fällt es uns schon ein bisschen schwerer, aber im Endeffekt ist es auch nur ein Gefühl, nur eine Emotion mit einer Geschichte dahinter. Und Vor allem Kinder sind sehr klar darin zu benennen, was sie gerade so wütend macht.
Aber das ist ja nicht immer so leicht. Also bei Kindern vielleicht schon, da stimme ich dir zu. Bei Erwachsenen, auch bei sich selbst, ehrlich gesagt, ich glaube, davon ist überhaupt eigentlich, kann ich im Moment eigentlich nur ausgehen, von mir selbst. Weil Wut, was liegt denn da wirklich darunter? Das ist doch meistens nicht das wirkliche, echte Gefühl, um das es geht.
Nein.
Wie komme ich dahin, das herauszufinden?
Ha. Wenn ich mit Menschen trainiere, dann fällt mir immer der Satz ein, so viel Sand und gar keine Förmchen. Oder so viele Affen und gar keine Bananen. Was will ich damit sagen? Der erste Schritt, dahinter blicken zu können, ist erstmal empathisch auf den anderen zuzugehen. Dessen Wertschätzungstank ist gerade leer. Und wenn ich echtes Interesse habe an einem Gespräch, an der Geschichte hinter der Wut, an dem Gefühl hinter der Wut, dann kann ich meinen Teil dazu beitragen, dessen Wertschätzungstank zu füllen, ohne sein Urteil erstmal zu übernehmen. Ich gehe mal auf das Beispiel von Dagmar nochmal ein, in dieser Bäckerei. Die Frau wollte, dass die Dagmar diese Maske hochzieht. Ja, das kann man natürlich einfach machen, Punkt. Dann weiß man vom anderen nichts. Aber jetzt angenommen, die Dagmar wäre in einer wirklich guten Laune gewesen. Es wäre keiner angestanden. Sie hätte einfach wirklich mit dem Herzen heraus interessiert schauen können und dieser Frau sagen, ach, oh, gell, Ihnen geht's um Sicherheit, oder? Vielleicht hätte dann die Frau gesagt, ja, genau darum geht's mir. Und in dem Moment, man kann es beim Gegenüber wirklich spüren, in dem Moment, in dem so ein, ja, darum geht's mir, Haltung körperlich auch sichtbar wird, dann habe ich schon ein bisschen mehr von dessen Wertschätzungstank aufgefüllt. Und dann ist ein Gespräch möglich. Dann hätte die Dagmar sagen können, aber wissen's, ehrlich gesagt, mir geht's darum auch. Gerade eben habe ich ein bisschen mehr Luft gebraucht, beziehungsweise ich musste den Kampf zwischen meiner Maske und meiner Brille beenden. Ich habe da mal geschlichtet. Aber ihr Bedürfnis kann ich total nachvollziehen. Mir geht's eigentlich genauso. Beispielsweise.
Oder auch sowas wie, ich wollte Ihnen keine Angst machen?
Man kann es mal probieren. Also es gibt tatsächlich Menschen, will ich nicht ausschließen, bei denen käme es an. Ich denke mir, nee, da wäre ich wieder in der Rechtfertigung. Möglicherweise hätte die Frau dann gesagt, wieso Angst? Sie machen mir doch keine Angst. Ja? Sie halten sich nur nicht an die Regeln, das mag ich nicht. Dann hätte er aber, um es positiv zu sehen, diese Auskunft der Frau uns wieder eine Spur näher gebracht um dessen, was es ihr geht. Vielleicht geht es ihr gar nicht so um die Sicherheit. Vielleicht kommt da ein ganz anderes Bedürfnis ins Spiel. Ordnung. Weil die Regel gibt's halt, die befolgt man halt. So bin ich groß geworden, so will ich es weiterhaben. Macht mich nervös, wenn das einer nicht macht.
Das heißt, als Wegweiser zur neuen Kommunikation ist erstmal der Weg zu sich selber wichtig, innezuhalten, sagen, was ist da bei mir gerade los, und eine Sache zu praktizieren, die aus der Glücksforschung auch so hervorgehoben wird, dass sie zufrieden macht, die Fähigkeit zur Distanzierung, nämlich zur Distanzierung zu sich selber. Einfach mal einen Schritt von sich selber wegzugehen. Und wenn man so weit ist wie du vorhin, dass man sagt, ich führe den Kampf zwischen Nase und Brille, dann bringt man sowas wie Humor rein. Humor ist ja die beste Methode, um sich selber zu distanzieren und völlig neue Wege reinzubringen. Wie schaffe ich es in so einer Situation, Humor zu praktizieren? Kann man das lernen oder kann man das einfach oder man kann es nicht?
Ich persönlich bin tatsächlich in einem unglaublich humorvollen Haushalt aufgewachsen und ich würde mal behaupten, das wurde mir in die Wiege gelegt. Ich glaube aber, dass der Weg zu so einer Du hast gerade gesagt, so ein bisschen Selbstdistanz im ersten Schritt. Im zweiten Schritt, es wird ja keiner beobachten, ja, ist das Thema Selbstempathie wichtig. Und dann die Fähigkeit, sich mental gesehen, sein Spiegelbild mit vollem Herzen ernst zu nehmen und zu umarmen und vielleicht gemeinsam zu lachen. Ich glaube, das ist ein tatsächlich erster Schritt, um so ein bisschen gelassener mit sich selbst und der Welt umzugehen. Und dann kann man an den Ressourcen wieder ansetzen, die wir ohnehin haben. Und beim einen ist es der Humor. Für mich ist also Deeskalation auch immer mit Humor verbunden. Und für den anderen ist es vielleicht diese unglaubliche Fürsorge und Wertschätzung, dieses herzliche Wesen, was zu einer anderen Form der Verständigung führt. Aber völlig richtig, Dagmar, bei mir ist es der Humor.
Jetzt haben wir ja über ein Beispiel viel gesprochen, das Maskenbeispiel, wo es um die Kommunikation oder diesen kurzen konfrontativen Moment mit jemand Fremdem ging. Über Kinder haben wir auch schon kurz gesprochen, dass die ihre Gefühle da ganz gut benennen können, also dass das eine gute Chance ist, um ein bisschen zu üben. Schwieriger wird es ja bei Paaren, ob Elternpaaren oder auch so Paaren. Da sind oft dann eingespielte Rollen, auch Kommunikationsrollen, die dann schnell eingenommen werden. Was sind denn da so typische kommunikative Schwierigkeiten? Ist die Selbstempathie da auch immer der Schlüssel?
Ich persönlich glaube ja. Also, wenn ich mich ertappe dabei, dass mich sozusagen Socken im Flur anschreien. Jeder von uns weiß, Socken können nicht schreien. Aber die
Doch, doch,
Socken,
doch,
die ich
ganz laut,
meine.
ganz laut.
Also, alle haben Sockenschreier oder schreiende Socken zu Hause. Und wenn ich feststelle, ach du lieber Gott, es ist wieder soweit. Ich reg mich tatsächlich auf, dass da so ein Pärchen am Platz liegt, wo es nichts verloren hat, weil es mir nämlich ja weniger Platz für meine Schuhe macht. Dann ist ein guter Moment, innezuhalten und zu sagen, okay, also was will die Socke mir jetzt sagen? Und da sind wir wieder bei der Selbstempathie. Also runtergebrochen, glaube ich, geht es immer bei uns um die Lebensenergie, immer um Bedürfnisse, immer um Needs. Und wenn wir die rausfinden, was ist mir wichtig und was ist dem Gegenüber wichtig, dann haben wir die Chance auf ein echtes, konstruktives Gespräch. Jetzt gibt es zwei Fälle. Der eine Fall ist der Easy-Fall. Der Sockenfall, den finde ich für mich persönlich noch relativ easy, weil da sind erstmal nur die Socken und ich. Keiner sonst hoffentlich im Raum. Das heißt, wenn ich das Thema Socken ansprechen möchte, habe ich im optimalen Fall wirklich Zeit, mich auf dieses Gespräch vorzubereiten und zu gucken, worum geht es mir wirklich. Das könnte Ordnung sein, das könnte vielleicht auch Verbindlichkeit sein. Wir haben uns schließlich schon ein paar Mal darauf geeinigt, mir ist ein sauberer Raum wichtig und du solltest deine Socken wegräumen, hast du wieder nicht getan, was ist da los? Also ich weiß ungefähr, um was es geht und ich habe Zeit, mich darauf vorzubereiten. Anders ist natürlich, wenn ich mit einem Vorwurf überfallen werde. Da habe ich keine Zeit. Und da ist ja die Verführung, Reiz und Reaktion wieder ganz nah aufeinander folgen zu lassen, unglaublich hoch. Da braucht es natürlich dann wieder eine andere Strategie.
Angefangen mit dem Atmen, nehme ich an.
Angefangen mit dem Atmen oder was ich selbst gelernt habe. In meiner Ausbildung ist ein Notfallsatz. Ich liebe diesen Notfallsatz und ich bin ihm immer noch unglaublich dankbar dafür, dass der in mein Leben einziehen durfte. Und so habe ich ja vorhin gesagt, es geht darum, den Empathietank des anderen zu füllen oder den Wertschätzungstank des anderen, des Gegenüber. Den anderen erst zu verstehen und dann verstanden zu werden. Und manchmal sind die Vorwürfe, die einen dann treffen, so absurd. Da fällt selbst mir nichts mehr ein, was ich sagen soll. Weder humorvoll, noch irgendwie sachlich kompetent oder so. Und dann greife ich auf diesen Notfallsatz zurück, der da lautet: Ah, das hast du dir anders erwartet. In der Hoffnung, dass der andere dann sagt: Ja, genau! Und mir das anders noch ein bisschen genauer erklärt. Erstens, um meine 10 Sekunden zu überbrücken, dass ich wieder atmen und denken kann. Und zweitens, um ein paar zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen, die mir dann wiederum helfen, empathischer darauf einzugehen und ein Gespräch in Gang zu bringen, ohne mich selbst dann zu verleugnen, weil ich spiele ja auch eine Rolle in diesem Gespräch. Ich bin ja auch wichtig, haben wir ja vorhin schon angesprochen.
Und eine ganz starke Triebfeder, um es hier bei der Sockel zu bleiben, kann ja auch das Kaskadendenken weitergedacht eine Bedrohung sein. Ich fühle mich bedroht, nicht ernst genommen zu werden, selber auf der Strecke zu bleiben oder jetzt vielleicht gravierender Existenzängste, die vielleicht in manchen Familien sind. Also wirklich größere Kaliber, die dazu führen, dass ich eine Sache mache, die vermeintlich mich aufwertet oder mir Sicherheit gibt, ich werte den anderen ab. Ganz eine häufige Falle, ich mache den anderen klein, meine dadurch, mich größer zu machen. Gibt's ganz konkrete Tipps, Tricks, ich hatte jetzt ein Kunstwort, das nicht zum, also das anders zu machen, aus dieser Falle rauszukommen?
Ja, also wir sind ja hier auch ein bisschen, um ungewöhnliche Wege zu machen. Und Selbstaufwertung, jetzt geht es wieder um Humor, es geht um die Art und Weise, was kann ich denn noch tun? Also Selbstaufwertung kann man auch ganz anders betreiben. Das ist ja per se erstmal nichts Schlechtes, sondern das ist ja ein echter Wunsch, den man Ausdruck gibt. Meistens allerdings mittels Sprache. Und wie wäre es, wenn wir in dem Moment, in dem wir Selbstaufwertung brauchen und mit dem anderen trotzdem im Gespräch bleiben wollen, uns auf einen Stuhl stellen, während wir das Gespräch führen? Dann haben wir uns wirklich innerhalb von kürzester Zeit um ungefähr 49 Zentimeter aufgewertet und können mal ausprobieren, ob das schon reicht, anders ein Gespräch zu führen. Und wenn man das als Spielregeln, wir sind ja bei Paaren, als Spielregeln vorher schon einführt, zu sagen, ich merke, ich bin da manchmal ein bisschen, da brauche ich was und das artet dann immer so und so aus, lass uns doch mal was anderes probieren. Also wenn es mir mal wieder so geht, dann stelle ich mich einfach auf den Stuhl und ich schaue mal mit dir zusammen, was dann passiert. Dann hat man das schon mal sacht eingeführt. Man kann ja immer noch behaupten, oh, ich habe da so einen verrückten Podcast gehört. Die haben das empfohlen. Finde ich irgendwie witzig. Also meine Idee ist es ja nicht. Da darf man die Schuld auch gerne auf uns schieben. Meine Idee war es nicht, aber ich würde es trotzdem mal gerne ausprobieren. Was soll man denn jetzt auch anders machen? Ist doch mal ganz witzig. Und dann es mal zu tun. Vielleicht macht das schon einen Unterschied.
Wie ist denn deine Erfahrung? Macht es einen Unterschied? Also der Effekt davon, der ist für mich total schwer vorstellbar.
Tatsächlich habe ich es schon mal probiert. Wir saßen zu dritt in einem Biergarten und wir waren alle natürlich schon so ein bisschen systemisch geschult, was uns nicht davon befreit hat, Konflikte zu haben. Und schwupp war er da, hier im Biergarten. Und ein Mitlernender hat dann einfach gesagt, komm, um Gottes Willen, lasst uns mal die Metaebene betrachten und hat sich dann tatsächlich auf diese Bank gekniet. Das heißt, wir haben unsere Kommunikation tatsächlich immer auf eine andere Ebene gehoben in dem Moment, weil wir alle mit den Knien auf der Bank saßen. Und das macht einen Unterschied.
Vielleicht ergänzend, das erinnert mich auch ein bisschen an die Techniken des berühmten Paul Watzlawick, ein österreichischer Kommunikationswissenschaftler, der sogar die Anleitung, der ist noch einen Schritt weiter gegangen, hat gesagt, ihr habt nicht nur die Erlaubnis, jetzt anders zu kommunizieren, beispielsweise auf einem Stuhl stehend, sondern ihr habt jetzt die Anweisung, paradox interpretiert, ihr müsst euch streiten und zwar jeden Tag zwischen 17 und 17.20 Uhr möchte ich von euch, dass hier die Fetzen fliegen. Aber eine einzige Regel, ihr stellt euch ins Badezimmer und hebt ein Bein auf den Badewannenrand. Und dann geht's ab, jeden Tag. Und die Effekte sind wirklich verblüffend. Natürlich trage ich weiterhin diesen Konflikt aus, aber dadurch, dass ich ihn A, austragen muss und B, in so einer eigenartigen Schieflage, hier am Badewannenrand stehend, passiert was. Es ist eine andere Stimmung. Es sind andere neuronale Verschaltungen im Hirn. Ich bin in einem anderen Mut. Ich lache vielleicht und plötzlich kann ich mich nämlich was distanzieren von dem eigentlichen Problem. Denn Lernen heißt ja, dass ich nicht 78 Mal an die Wand renne, sondern beim 79. Mal drumherum gehe oder die Tür suche.
Du hast jetzt für meine Methode Werbung gemacht noch ein bisschen. Vielen Dank. Ich finde nämlich auch, dass es wirklich einen Unterschied macht.
Ja.
Einfach mal ausprobieren.
Und deine Methode kann man nämlich auch am eigenen Leib erfahren, positiv erfahren, weil du hast gerade die Erziehungsbegleiter gegründet. Ihr begleitet Familien systemisch-therapeutisch. Vielleicht magst du da noch kurz ein Wort dazu sagen?
Ich habe vor kurzem die Erziehungsbegleiter gegründet, weil ich habe mich selbst als Mama ja mit einem Job konfrontiert gesehen, auf den ich nicht vorbereitet war und den ich unbedingt anders machen wollte, wie die Vorgänger. Schon mal, um sich abzugrenzen. So. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe mir einen Stapel-Ratgeber gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. In der Not heraus bin ich theoretisch immer ganz gut vorbereitet. Das heißt, ich habe Lust, mir Wissen reinzupfeifen, ohne dass es mir was gebracht hätte. Weil die Erkenntnis war, Familien sind eben nun mal anders.
Wir kennen sowas übrigens gar nicht, weil wir haben ja den Podcast.
Und ihr interviewt die Menschen, um die Bücher nicht lesen zu müssen. Ja, alles klar. Ja, und aus dieser Idee heraus sind dann die Erziehungsbegleiter geworden, weil ich unbedingt individuell allen mit ihren Befindlichkeiten, mit ihren Herausforderungen im Familienalltag, die jeder hat, helfen möchte. Und zwar nicht, indem ich sage, so gehört sich, sondern um gemeinsam herauszufinden, was sein könnte.
Und einige von den wirklich tollen Tipps, die du dann parat hast, haben wir ja heute schon hören dürfen. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Sandra Weinmann.
Danke auch an euch, Miladies.
Herzlichen Dank, Sandra.
Dagmar, da haben wir jetzt viele schöne Tipps gehört von der Sandra Weinmann und auch, wie wichtig die Haltung hinter der Kommunikation ist. Wobei ich ehrlich sagen muss, das Thema, ich bin okay, du bist okay, ich bin wichtig, du bist wichtig, als Grundlage dafür unglaublich erstrebenswert. Eine ständige Challenge, würde ich sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, auch echt nicht einfach, gerade in Zeiten wie diesen.
Ja, großes Kino sogar, würde ich sagen. Und wenn man sich Diskussionen im Moment anschaut, gerade Corona-bedingt, da geht es ja wirklich heiß her. Da ist ich bin okay, du bist okay, ganz schwierig umzusetzen. Aber vielleicht hilft es, diese Distanz einzuhalten, sich selber beim Denken zuzuschauen und sich selber beim Urteilen zuzuschauen und vielleicht Kausalzusammenhänge, die es gar nicht gibt, auflösen. Der andere ist nicht schuld dran, dass ich einen 70-Stunden-Job habe, der andere oder überlastet bin oder Existenzängste habe. Wir alle suchen oft nach einem Schuldigen, aber das ist gar nicht immer das Gegenüber, weil sich's anders verhält. Und manchmal hilft es auch, das Bedürfnis hinter Aussagen zu erkennen und den anderen so zu sehen, wie er ist. Das kann vielleicht schon ein Stück weit gelingen, auch wenn man anderer Meinung ist.
Das war die 20. Folge von Ganz schön Familie und es ist natürlich noch nicht so spät, uns zu abonnieren. Also tut das doch einfach, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und dann sprechen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank, Dagmar.
Vielen Dank, Caroline.